Martin vorhin das mit dem Lieblingsschwiegersohn gesagt hat, da hatte ich so dieses Bild eines Athleten vor Augen, der bei den Olympischen Sommerspielen jetzt in Paris startet, und zwar beim Schwimmen. Er springt ins Becken, er holt Gold, freut sich und dann schaut er nach links und rechts und merkt, er ist ganz alleine geschwommen. So ist es in meiner Situation, ich bin ohne Konkurrenz. Und das macht es gar nicht schlechter, weil ich so gemerkt habe, das ist eigentlich doch der Inbegriff von ungetrübter Freude, denn ich muss nicht denken, ich freue mich, aber jemand anders ist jetzt irgendwie nicht der Liebling oder so, sondern ich kann mich einfach freuen und im Prinzip haben wir hier die pure Freude, die darin steckt. Also ich glaube nicht, dass sich die Wettkampfform durchsetzt, dass jemand alleine startet, aber trotzdem finde ich, war das ganz passend. Ich freue mich, dass ich hier heute predigen darf, begrüße euch nochmal alle und auch alle, die jetzt im Stream noch zugeschaltet sind. Ich möchte starten mit einer Anekdote aus meiner Kindheit, in der es auch um Freude geht, also eine fröhliche Erinnerung. Und zwar habe ich sehr schöne Erinnerungen an meine Kindergeburtstage. Da lag schon morgens am Frühstückstisch was Besonderes auf meinem Platz. Den Tag über gab es meistens tolle Geschenke und Freunde und Familie kamen zu Besuch. An was ich mich aber am meisten erinnere, und es ist eine sehr fröhliche Erinnerung, sind die vielen Schatzsuchen, die es gab. Uns ging das meistens durchs heimische Dorf und meine Eltern haben das wirklich mit sehr viel Liebe organisiert. Wir mussten meistens auf dem Weg zum Schatz so ganz klassisch einige Aufgaben lösen, um neue Hinweise zu bekommen, die uns eben zum Schatz führten. Ich erinnere mich noch daran, dass wir einmal den Bauchumfang einer Statue bei uns im Dorf messen mussten oder dass wir durch so ein großes Wasserrohr laufen mussten, an dessen Ende dann meine Eltern gewartet haben, um uns dort zu erschrecken. Im Nachhinein kann ich mir vorstellen, dass bei all der Arbeit, die so ein Kindergeburtstag auch erfordert, meine Eltern doch ziemlich viel Spaß hatten bei der Vorbereitung dieser Schatzsuche. Und wir Kinder, wir waren am Ende stolz und glücklich, wenn wir den Schatz gefunden hatten. Denn das weiß man ja, diese Schatzsuche ist immer erfolgreich bei einem Kindergeburtstag. Im Notfall taucht der Schatz halt dann plötzlich doch direkt vor den Augen auf. Jesus hat auch eine Geschichte erzählt, in der ein Schatz vorkommt. Und zwar heißt es hier: Mit der Himmelsherrschaft verhält es sich wie mit einem Schatz, der in einem Acker verborgen war. Den entdeckte einer, verbarg ihn aber sofort wieder, und in seiner Freude geht er hin, verkauft alles, was er besitzt, und kauft den Acker. Schülern gibt man häufig die Aufgabe, einer Geschichte eine Überschrift zu verleihen. Wir versuchen das mal heute Morgen. Denkt mal einen Moment drüber nach, welche Überschrift würdet ihr diesem kurzen Textabschnitt geben? Mein erster Vorschlag: eine Schatzsuchgeschichte. Wer heute Morgen schon seinen ersten Kaffee hatte oder sowieso mit frischem Geist zuhört, der mag sich denken, dass diese Überschrift nicht so wirklich passt. Weshalb? Naja, also an meinen Kindergeburtstagen gab es Schatzsuchen, denn wir sind als Gruppe mit dem Auftrag losgezogen, einen Schatz zu suchen. Wie ist es in dieser Erzählung von Jesus hier? Ist dieser Mensch, der hier erwähnt wird, ist er wirklich auf der Suche nach einem Schatz? Es ist lediglich die Rede von einem Menschen, der einen Schatz in einem fremden Acker findet. Wir erfahren aus der Geschichte erstmal keine weiteren Details. Geht es vielleicht also doch um einen Menschen, der aktiv diesen Schatz gesucht hat? Die Ausleger zu dieser Geschichte sind sich einig, dass dies sehr unwahrscheinlich ist. Wir machen dazu mal eine Zeitreise in die Situation der Geschichte. Jesus hat ja diese Geschichte zu einer konkreten Zeit an eine bestimmte Zuhörerschaft erzählt. Und zur Zeit Jesu waren die meisten Menschen in Palästina sehr arm und gehörten der Unterschicht an. Viele davon betrieben Landwirtschaft, um sich das Überleben zu sichern. Und wenn die Zuhörer Jesu jetzt von einem Menschen hören, der auf einem fremden Acker unterwegs war, dann hat man aller Wahrscheinlichkeit an einen kleinen Pächter gedacht. Das waren Menschen, die sich keinen eigenen Acker leisten konnten und daher einen fremden Acker pachteten, um dort Landwirtschaft zu betreiben. Der Mensch in unserer Erzählung, der ist also aller Wahrscheinlichkeit nach nicht auf dem Acker unterwegs, um dort aktiven Schatz zu suchen. Nein, er verrichtet an einem ganz gewöhnlichen Tag einfach seine Arbeit und stößt dabei auf einen Schatz. Die Erzählung ist also keine Schatzsuchgeschichte, sondern, zweiter Vorschlag, eine Schatzfindgeschichte. Und jetzt muss man sagen, dass den Zuhörern Jesu solche Geschichten gar nicht fremd waren, dass ein Mann einen Schatz findet. In der jüdischen Literatur finden sich so 20 bis 30 Schatzfindgeschichten und die meisten erzählen eben davon, dass ein Mensch beim Pflügen des Ackers zufällig auf einen Schatz stößt. Wie kommt denn jetzt dieser Schatz in den Acker? Für uns heute spielen Schätze in der Erde nicht mehr so eine große Rolle. Wobei, wenn man an Rohstoffe denkt, natürlich, aber ansonsten vergrabene Schätze in einer Schatztruhe oder so, das ist nicht mehr so das, was zu unserem Alltag gehört. Noch eher vielleicht Schätze auf dem Dachboden. Es gibt ja immer diese großartigen Geschichten, dass irgendjemand ein Haus kauft, dann den Speicher entrümpelt und dann findet er was von Picasso. Und auf einen Schlag ist es kein Problem mehr mit der Inflation, ja, er hat genug Geld, hat ausgesorgt und so weiter. Zur damaligen Zeit kam es häufig vor, dass Menschen ihre wertvollen Gegenstände nicht irgendwie auf dem Dachboden verstaut haben, sondern sie haben sie in der Erde vergraben. Palästina zur Zeit Jesu, das war ein Land, das häufig von Krieg, Plünderungen, Raubüberfällen und Feuer heimgesucht wurde. Wir sichern heute unser Geld, indem wir es in Banken und Schließfächern einlagern. Für die Menschen damals, vor allem für die Armen, war der sicherste Ort der Boden. Es kam nur dann häufig vor, und das kann man sich vielleicht schon denken, dass der ursprüngliche Besitzer des vergrabenen Schatzes verstorben war und niemandem gesagt hat, wo er eigentlich vergraben war. Oder noch häufiger, dass einfach jemand vergessen hat, wo eigentlich der Schatz jetzt vergraben wurde. Und das erinnert mich auch an eine der Schatzsuchen an einem meiner Geburtstage. Und zwar gab es da einen Hinweis, der angeblich im Hasenstall versteckt war. Dieser Hinweis wurde aber von uns nie gefunden. Erklärung meiner Eltern war danach, dass der Hase wohl den Zettel gegessen hatte. Ich vermute so ein bisschen, das muss ich heute nach dem Gottesdienst gleich nochmal nachfragen, dass sie selber nicht mehr wussten, wo sie eigentlich den nächsten Hinweis versteckt hatten. Es geht hier also um einen kleinen Pächter, der bei seiner täglichen Arbeit, wahrscheinlich beim Pflügen des Bodens, auf einen Schatz stößt. Also keine Schatzsuchgeschichte, sondern eben eine Schatzfindgeschichte. Ich finde, diese Überschrift trifft es schon besser, sie greift aber dennoch zu kurz. Unser Text beginnt ja nicht mit "Ein Mann findet einen verborgenen Schatz". Nein, es steht hier: "Mit der Himmelsherrschaft verhält es sich wie mit einem Schatz, der in einem Acker verborgen war." Wir haben es also hier mit einem Gleichnis zu tun. Es ist also keine bloße Geschichte. Was ist denn ein Gleichnis? Manche mögen das wissen, manche nicht. Deshalb auch hier eine kleine Erinnerung aus meiner Kindheit, die sich hier anbietet. Ich bin aufgewachsen als der jüngste von 4 Geschwistern. Und wie das bei Geschwistern häufig ist, hatten wir auch eine Geschwisterliebe zueinander. Das heißt, in einem Moment spielt man selig zusammen, im nächsten Moment ärgert man sich oder man haut sich. Freund und Feind liegen nur 20 Sekunden beieinander. Ich war der Jüngste und ich war damit ganz unten in der Nahrungskette. Meine Art und Weise, damit umzugehen, die war, dass ich häufig geschrien habe und gebrüllt habe und geweint habe, um die Aufmerksamkeit meiner Eltern zu bekommen. Ich sag mal so, in manchen Momenten war das gerechtfertigt, um geschützt zu werden. Aber ich habe irgendwann gemerkt, das kann man natürlich gut einsetzen, um schnell Hilfe zu bekommen, auch wenn vielleicht gar keine Hilfe nötig ist. So nannten mich meine Geschwister irgendwann zu Recht, wie ich heute zugeben muss, den Simulanten. Und auch meine Eltern haben irgendwann bemerkt, dass dieses Schreien und Weinen gar nicht immer so dringend ist, sondern auch irgendwie ein bisschen simuliert ist. Und eines Tages kamen sie dann und haben mir folgende Geschichte erzählt. Ein Junge sollte in einem Dorf die Schafe bewachen. Draußen lebte ein böser Wolf. Dem Junge wurde gesagt, dass er um Hilfe schreien sollte, wenn der Wolf käme. Eines Tages hörte man laute Schreie. Hilfe, Hilfe, der Wolf kommt! Sofort eilten alle Dorfbewohner herbei. Aber da war kein Wolf, sondern nur ein lachender Junge, der sich einen Spaß erlaubt hatte. Einen Tag später hörte man wieder laute Schreie. Hilfe, Hilfe, der Wolf kommt! Sofort eilten alle Dorfbewohner herbei. Aber da war kein Wolf, sondern wieder nur ein lachender Junge, der sich einen Spaß erlaubt hatte. Am dritten Tag hörte man wieder laute Schreie. Hilfe, Hilfe, der Wolf kommt! Dieses Mal aber eilten die Dorfbewohner nicht zur Hilfe. Gekommen war allerdings der Wolf. Eine Sternstunde der Pädagogik. Meine Eltern hätten zu mir sagen können, hör auf zu simulieren, ruf nur um Hilfe, wenn du sie wirklich brauchst oder andere Appelle. Stattdessen erzählten sie mir eine Geschichte und ich hatte sofort verstanden, was sie damit ausdrücken wollten. Ich war wie der Junge in der Erzählung. Sie mussten das auch gar nicht weiter ausführen. Ich hatte verstanden, weshalb es keine gute Idee war, dass ich auch dann um Hilfe rief, wenn ich sie eigentlich gar nicht benötigte. Man kann also sagen, ein Gleichnis ist eine konkrete, eine ganz plastische Geschichte, die eine tiefergreifende Wahrheit aufwerfen möchte. Ein Gleichnis fordert den Zuhörer dazu auf, sich ein Urteil über Charaktere, über das Geschehen in der Geschichte zu fällen, selbst in die Geschichte einzutauchen, um dann so einen Transfer zu einem Vergleich herzustellen, so wie es bei mir war. Also die Geschichte mit dem Wolf, die hätten meine Eltern auch beginnen lassen können mit: Mit dir verhält es sich wie mit einem Jungen, der in einem Dorf die Schafe bewachte. Bei mir war das gar nicht nötig, ich habe den Transfer auch so hinbekommen. Wie ist es denn jetzt in unserem Schatzfind-Gleichnis? Ich lese es nochmal vor, es ist ja kurz. Mit der Himmelsherrschaft verhält es sich wie mit einem Schatz, der in einem Acker verborgen war. Den entdeckte einer, verbarg ihn aber sofort wieder und in seiner Freude geht er hin, verkauft alles, was er besitzt und kauft den Acker. Es wird mit offenen Karten gespielt. Wir müssen als Zuhörer und Leser nicht überlegen, auf was sich diese irdische Geschichte bezieht. Mit der Himmelsherrschaft verhält es sich. Es geht also um die Himmelsherrschaft. Man hätte statt Himmelsherrschaft auch Reich Gottes schreiben können, das möchte dasselbe ausdrücken. Und an dieser Stelle könnte man sehr lange über das Reich Gottes sprechen, das ist sehr umfangreich. Ich möchte aber eine, passend auch zu den Olympischen Sommerspielen, eine Definition von Eric Liddell, einem schottischen Leichtathleten, aufgreifen, der ganz kurz gesagt hat, das Reich Gottes oder die Himmelsherrschaft, die ist dort, wo Gott als König regiert. Wenn Jesus in deinem Herzen regiert, dann lebst du im Reich Gottes. Die Menschen damals, die sehnten sich danach, dass Gott als König regiert. Warum? Weil Gott als guter König gesehen wurde. Ein König, der die Menschen aus den üblen Zuständen unter den Besatzern befreite. Ein König, der endlich Gerechtigkeit herstellt. Ein König, in dessen Reich Krankheit und Armut keinen Platz mehr haben. Und jetzt macht diese Definition deutlich, das Reich Gottes bricht mit Jesus schon an. Das war auch das, was Jesus in seinen Reden immer wieder gesagt hat. Mit mir bricht das Reich Gottes an. Und wenn ein Mensch Jesus in seinem Herzen hat, dann lebt er bereits in diesem Reich Gottes. Dann spürt er bereits was von diesem Frieden, von dieser neuen Gerechtigkeit. Dann lebt er sein Leben nach den Maßstäben Gottes. Man kann also sagen, im tiefen Glauben an Jesus lebt ein Mensch bereits unter dieser Himmelsherrschaft, also im Reich Gottes. Zurück zum Gleichnis. Häufig wurde das Gleichnis so interpretiert, dass der Glaube an Jesus einem Schatz von unfassbarem Wert gleicht. Das ist sicherlich richtig. Allerdings erwähnt der Theologe Gerhard Lohfing zu Recht, dass es ein bisschen zu kurz greift, denn die Einleitung des Gleichnisses lautet nicht, die Himmelsherrschaft ist wie ein verborgener Schatz. Nein, vielmehr wird die gesamte Geschichte mit der Himmelsherrschaft gleichgesetzt. Vom glücklichen Fund über das Verkaufen des Besitzes bis zum Riesengeschäft, das der Kleinpächter am Ende macht. Man müsste also genauer formulieren, mit der Himmelsherrschaft verhält es sich wie mit der ganzen Geschichte, als ein Kleinpächter einen Schatz findet und alles verkauft, um diesen zu besitzen. Man kann also sagen, das Gleichnis führt uns vor Augen, was denn passiert, wenn ein Mensch in diese Himmelsherrschaft eingeht, also einen tiefen Glauben an Jesus findet. Das Gleichnis zeigt auf, wie es sich verhält, was passiert, wenn ein Mensch in diese Himmelsherrschaft eingeht, wenn er diesen tiefen Glauben findet. Und hierzu drei Punkte, was man rausziehen kann. Erstens, ein unverhoffter Fund. Zuallererst ist hier dieses ganz unverhoffte Finden des Schatzes. Der Mann sucht gar nicht nach dem Schatz, sondern er stößt einfach darauf. Ich weiß nicht, wie du es mit dem Glauben hältst. Vielleicht bist du christlich aufgewachsen und hast seitdem einen Glauben an Jesus. Vielleicht hast du auch schon immer einen tiefen Glauben gesucht. Vielleicht lebst du aber auch wie der Kleinpächter einfach dein Leben und bist gar nicht auf der Suche nach Gott. Das Gleichnis macht hier deutlich, wie weit Gottes Arme offen sind. Selbst demjenigen, der sich keine Sekunde Gedanken macht über Gott und den Glauben, offenbart sich Gott in seiner Liebe. Man kann also sagen, Gottes Liebe ist an keine Bedingung geknüpft. Er fordert nicht ein Mindestmaß an Religiosität, an christlichen Werten oder an aufrichtigem Suchen nach ihm. Er kann manchmal ganz unverhofft, ganz ungefragt ins Leben eines Menschen kommen. Und Beispiele hierfür gibt es genügend. Denken wir mal an einen Saulus, der vom Christenverfolger einfach zum Paulus wurde. Oder an einen C.H. Spurgeon, der aufgrund eines Schneesturms in eine kleine Kirche ging und dort durch eine Predigt zum Glauben fand. Der hat da nicht geistlichen Input gesucht, der wollte einfach irgendwo unterschlüpfen, weil ein Schneesturm war. Oder ein C.S. Lewis, bekannt durch seine Bücher Die Chroniken von Narnia, der als überzeugender Atheist zum Glauben fand. In all diesen Biografien hat Gott immer zuerst nach den Menschen geschaut, bevor diese überhaupt nach ihm suchten. Und das nennt man Gnade. Also sei dir heute gewiss, die Arme von Gott sind heute für dich offen, egal wie du mit Gott stehst. Ernsthafter Glaube. Zum Zweiten ist der Glaube an Jesus etwas, das ein ganzes Leben auf den Kopf stellt. Im Gleichnis wird es dadurch narrativ deutlich, dass der Mann, nachdem er diesen Schatz findet, alles verkauft, um den Acker und damit den Schatz zu bekommen. Wenn ich also ernst mache mit dem Glauben an Jesus, dann ist er die absolute Nummer eins in meinem Leben. Ich kann Jesus nicht noch zusätzlich zu dem erwerben, was ich sonst noch habe, so als religiöse Komponente meines Lebens. Das Gleichnis sagt, Jesus kommt als Nummer eins oder er kommt gar nicht. Denn in dem Moment, in dem der Mann den Schatz findet, dreht sich alles für ihn um den Schatz. Er vergräbt ihn wieder, damit ihn niemand anderes findet. Er stellt wahrscheinlich mit einer versteckten Markierung sicher, dass er den Ort des Schatzes später wiederfindet. Er geht nach Hause, er trifft alle Vorkehrungen, um seinen Besitz zu Geld zu machen. Er rechnet penibel durch, ob sein Geld zum Erwerb des Ackers reicht. Und seine Gedanken und sein Handeln sind ganz eingenommen vom Schatz. So ist es, wenn jemand zum Glauben an Jesus findet. Herausfordernd, finde ich. Muss man es so ernst mit dem Glauben halten? Das Gleichnis, finde ich, zeichnet dieses Bild. Wer den tiefen Glauben an Jesus findet, der meint es ernst, der macht keine halben Sachen. Und ich fühle mich ertappt, dass ich häufig halbe Sachen mache. Man kann aus ganz verschiedenen Gründen ernsthaft bei einer Sache sein. Nehmen wir als Beispiel einen Schüler, der nächste Woche eine Klassenarbeit in Mathe schreibt. Das ist jetzt unrealistisch, weil wir in den Ferien sind, aber ich glaube, wir kennen die Situation noch. Ja, die Mathe-Klassenarbeit steht vor der Tür. Die Ernsthaftigkeit, mit der er jetzt Mathe lernt, ergibt sich dann vielleicht daraus, dass der Schüler immer gut in Mathe war und er dafür Anerkennung von anderen bekommt. Oder der Schüler möchte einfach besser sein als seine Mitschüler. Er will sich damit von den anderen abheben. Oder die Ernsthaftigkeit ergibt sich daraus, dass der Schüler Angst davor hat, eine schlechte Note nach Hause zu bringen und die Enttäuschung seiner Eltern zu sehen. Oder der Schüler mag den Lehrer und möchte deshalb möglichst gut abschneiden. Man kann dies auch auf den Glauben übertragen. Es gibt Menschen, die meinen es ernst mit dem Glauben an Jesus, weil sie damit ihrer Familie oder ihren Freunden gefallen wollen. Oder sie möchten sich durch den Glauben von anderen abheben, ihnen moralisch überlegen sein. Oder sie wollen ihren Glauben ernsthaft leben, weil sie Angst haben, sonst am Ende des Lebens nicht in den Himmel zu kommen. in der Geschichte der Christenheit gab es extreme Ausprägungen all dieser Formen der Ernsthaftigkeit. Ja, man denke nur an die Selbstgeißelung religiöser Menschen oder auch Ablassbriefe im Mittelalter. All diese Formen der Ernsthaftigkeit, die haben eine gemeinsame Schwäche. Sie sind allesamt, jetzt nehme ich einen Begriff aus der Pädagogik, extrinsisch motiviert. Das heißt, die Motivation liegt außerhalb der Sache selbst. Für den vorhin beschriebenen Schüler wären die Antreiber hinter seiner Ernsthaftigkeit Anerkennung vor anderen, das Überlegensein gegenüber anderen, das Urteil der Eltern oder des Lehrers. Niemand davon hat sich vorbereitet auf die Matheklassenarbeit, weil er sich gern mit Mathe beschäftigt. Aus der Pädagogik ist bekannt, dass solche Antreiber nur bedingt funktionieren. Die mögen vielleicht kurzfristig zu einem Erfolg führen, nachhaltig sind sie aber nicht. Denn sobald dieser externe Faktor wegfällt, dann ist auch die Ernsthaftigkeit nicht mehr da. Und oft führt es bei der Person selbst zu einem sehr unfreien Handeln, getrieben auch von Erwartungen und äußeren Zwängen. Für die Ernsthaftigkeit, mit der ein Mensch seinen Glauben an Jesus lebt, gilt es auch genauso. Ein Mensch, der nur wegen des Umfelds, in dem er groß geworden ist, glaubt, für den wird der Glaube keine große Rolle mehr spielen, wenn er aus diesem Umfeld heraus wächst. Es beobachtet man häufig, wenn Menschen zum Beispiel für Studium oder für die Ausbildung ihr altes Leben verlassen und Jahre später nicht mehr viel vom Glauben übrig ist. Ein Mensch, der nur aus Angst vor dem Verpassen des Himmels glaubt, der wird es früher oder später nicht durchhalten können, denn sein Gottesbild wird es gar nicht zulassen, dass er eine tiefe Gottesbeziehung führt, die auch frei von Angst ist. Ein Mensch, der sich durch den Glauben von anderen abheben möchte, um anderen moralisch überlegen zu sein, der wird aller Voraussicht nach urteilend und hartherzig gegenüber anderen sein. Vielleicht wird er der unangenehme Zeitgenosse sein, der seinen guten Glauben öffentlich zur Schau stellt, ohne dass irgendjemand danach gefragt hat. Also wir sehen, dass Ernsthaftigkeit im Glauben an sich noch gar nichts Positives sein muss. Im Gegenteil, ich finde, in diesen Fällen, die ich gerade beschrieben habe, ist es manchmal sogar negativer, dass jemand so ernsthaft glaubt. Vielleicht wäre es dann besser, wenn er es ein bisschen lockerer angehen lässt. Entscheidend ist also die Motivation, die hinter einer Ernsthaftigkeit steckt. Entscheidend ist die Motivation, die hinter einer Ernsthaftigkeit steckt. Wie ist das im Gleichnis? Woher kommt denn die Ernsthaftigkeit dieses Mannes? Und das ist jetzt der entscheidende Punkt, sie kommt vom Schatz selbst. Genauer von der Schönheit des Schatzes und der Freude, die den Mann aufgrund seiner Entdeckung erfasst. Ich weiß nicht, ob ihr es bemerkt habt, aber da ist keine weitere Person im Gleichnis, die irgendeinen Appell an den kleinen Pächter richtet. Es geht nur um den Mann, der den Schatz findet. Und zwischen beiden ist die ganze Dynamik, die jetzt vonstatten geht. Es gibt keinen weiteren Protagonisten. Es ist also allein die Freude am Schatz, die das Handeln des Mannes vorantreibt. Der Mann überlegt nicht lange. Er geht in seiner Freude hin und verkauft alles, um diesen Schatz zu besitzen. Das gesamte Gleichnis ist eingebettet in dieses Licht der überströmenden Freude, mit der der Schatzfinder handelt. In seiner Freude geht er hin, verkauft alles, was er besitzt und kauft den Acker. Jesus spricht hier die entscheidende Wahrheit aus, dass ein Mensch so ernsthaft glaubt, so ernsthaft von Gott bewegt wird, dass er ihn zur absoluten Nummer eins in seinem Leben macht. Das geschieht nicht aus bloßem Pflichtbewusstsein, nicht aus einem Du sollst oder Du musst. Diese Ernsthaftigkeit des Glaubens ist darin begründet, dass ein Mensch die Schönheit der Sache Gottes selbst erblickt, sodass ihn diese Freude, die er in diesem Jesus gefunden hat, davonträgt. Das ist jetzt eine intrinsische Motivation. Es geht um die Sache selbst. Das ist unser Mathe-Schüler, der einfach Mathe lernt, weil er Bock auf Mathe hat. Die gibt es selten, aber es gibt sie. Ich habe sie getroffen. Und in der Pädagogik sagt man ganz klar, und das kennen wir selber auch in Beschäftigung mit Dingen, die wir gerne machen, das ist viel nachhaltiger und gesünder, wenn ich mich einfach aus Freude an der Sache selbst dieser Sache widme. Der großartige Theologe Tim Keller, der leider verstorben ist, der hat es so ausgedrückt, Es ist die Freude und das Staunen über die frohe Botschaft von Jesus, die dich dauerhaft verändern. Vielleicht hörst du heute zu und hast es schon immer schwer getan mit so einem ernsthaften Glauben. Vielleicht auch gerade deshalb, weil du falsche Formen von Ernsthaftigkeit bei dir selbst oder bei anderen erlebt hast und es dich das zu Recht auch abgeschreckt hat. Das Gleichnis möchte dich heute herausfordern, dem Ganzen noch einmal oder vielleicht auch zum ersten Mal eine Chance zu geben, nochmal ernst zu machen mit diesem Jesus aus einer Freude heraus. Denn nur weil Menschen vielleicht Glaube an Jesus auf eine verkehrte Art und Weise leben, macht es den Glauben an Jesus nicht in sich schlecht. Wäre wie, wenn ich sage, ein Porsche-Fahrer baut einen Unfall und deshalb sind jetzt alle Porsche schlecht. Vielleicht hörst du heute zu und sagst von dir selbst, dass du ernsthaft im Glauben unterwegs bist. Dann fordert dich das Gleichnis heute mit der Frage heraus, welche Motivation treibt dich denn an? Ist es die Schönheit am Glauben, die dich in deinem Handeln antreibt? Ist dein Glaubensleben eigentlich von Freude erfüllt? Oder ist es, wie der Philosoph Nietzsche mal gesagt hat, die Christen müssten mir erlöster aussehen, wenn ich an ihren Erlöser glauben sollte? Letzte Frage, was ist denn nun so schön an diesem Schatz? Was ist denn das Schöne? Was ist so schön an diesem Leben unter der Himmelsherrschaft, also am Leben mit Jesus, dass es zu einer solch großen Freude kommen kann, dass jemand alles, alles in seinem Leben sich auf den Kopf stellen lässt? Ich denke, es ist vor allem die Art und Weise, wie Jesus uns Menschen liebt. Es gibt ein bekanntes Lied von Silbermond und da heißt es im Refrain, du bist das Beste, was mir je passiert ist. Es tut so gut, wie du mich liebst. Es heißt nicht, es tut so gut, dass du mich liebst, sondern wie du mich liebst. Und dieses Lied ist ein romantisches Lied. Da geht es nicht um Jesus, da geht es um romantische Liebe. In dem aber schon zum Ausdruck kommt, dass es eine Rolle spielt, wie uns jemand liebt. Und ich glaube, wir kennen das, egal ob es in Liebesbeziehungen oder in der Familie oder in Freundschaften der Fall ist. Die Frage, wie uns jemand liebt, spielt eine Rolle. Wir wollen nicht nur wissen, dass jemand uns liebt, sondern auch wie. Wir stellen Fragen wie, wie sehr bin ich denn geliebt? Meint es der andere wirklich ernst mit uns? Steht also jemand auch dann zu mir, wenn es hart auf hart kommt? Wenn das Leben nicht nur sonnig ist? Nimmt der andere mich auch dann noch an, wenn er meine ganzen Schwächen und meine Fehler sieht? Das alles sind Fragen zum Wie einer Liebe. Und mich persönlich bewegt Liebe, die ins Risiko geht, die bereit ist, etwas für den anderen zu opfern. Ich bin immer total bewegt, wenn ich Geschichten lese, die oft auch sehr tragisch enden, dass zwei Menschen sterben, weil ein Mensch davor in eine Strömung gekommen ist, der andere steht draußen und er entscheidet sich, trotzdem reinzuspringen und versuchen, diesem Menschen zu helfen. Es geht nicht immer gut aus, aber immer wenn ich diesen Mut sehe und lese, bin ich wirklich sehr emotional bewegt, weil das ist eine Liebe, die bereit ist, etwas zu opfern. Oder ich denke an Theologen Dietrich Bonhoeffer, der während des Zweiten Weltkriegs im sicheren Amerika hätte bleiben können und sich ganz bewusst entschieden zu hat, nach Deutschland zurückzukehren. Wie liebt denn Jesus uns Menschen? Manche Ausleger finden gerade hier in unserem Gleichnis eine Antwort darauf. Sie sehen noch eine weitere, eine ganz überraschende Deutungsebene, und zwar sagen sie, der Acker im Gleichnis ist die Welt. Der Mann ist Jesus. Und der Schatz, halte ich fest, bist du. Der Acker im Gleichnis ist die Welt, der Mann ist Jesus und der Schatz bist du. Jesus ist es, der dich als seinen Schatz entdeckt und der dann von so einer Freude erfasst wird, dass er ohne zu zögern alles für dich gibt. Diese Botschaft liegt hier vielleicht noch ein bisschen versteckt vor, aber das ist es in der Bibel, das ist der große Kern des Evangeliums. Es ist Jesus, der ins Risiko geht, der alles gegeben hat für dich. Und ganz deutlich wird es in der Passionsgeschichte im Johannesevangelium, also die Schilderung der letzten Tage Jesu. Da wird nämlich kurz theologisch ausgedrückt, wird gesagt, Jesu Passion ist seine Aktion. Damit ist gemeint, er weiß, was kommt und er geht trotzdem ganz aktiv diesen Weg ans Kreuz, weil er weiß, es liegt eine unglaubliche Freude vor ihm, dass der Mensch, dass wir mit Gott in einer innigen Beziehung leben dürfen. So steht es auch im Hebräerbrief drin. Für mich ist das ein Grund zum Staunen. Und ich bete, dass auch ihr über so eine Liebe staunen könnt, dass ihr Jesus als kostbaren Schatz in eurem Leben finden dürft und dass euch die Freude darüber in eine ganz ernsthafte Gottesbeziehung führt. Amen.